Hallo und herzlich willkommen zu Höhenluft, dem Flugbegleiter-Podcast, in welchem ihr exklusive Einblicke in die Welt der Flugbegleiter erhaltet. Freut euch auf spannende Geschichten, lustige Anekdoten und wertvolle Tipps rund um die Luftfahrtbranche und bleibt unbedingt dran, um zu erfahren, was es wirklich bedeutet, als Flugbegleiterin zu arbeiten.
Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich starte direkt mal rein mit einer Frage an euch. Und zwar habe ich da jetzt schon geteilte Nachrichten zu bekommen. Es geht darum, dass ich mir nicht sicher bin, inwiefern ich meine Podcast-Folgen starten möchte in nächster Zeit. Denn einige haben mir geschrieben, dass sie das ganz toll finden, wenn ich so ein bisschen privaten Stuff erzähle, beziehungsweise auch immer so ein bisschen davon erzähle, was gerade in meinem Leben abgeht, bevor ich in ein Thema einsteige. Andere sind nur hier, um ja themenspezifische Inhalte zu hören. Aus diesem Grund würde ich euch bitten, an der Abstimmung teilzunehmen. Die findet ihr unten, wenn ihr runterscrollt bei meinem Podcast, bei der heutigen Folge, ob ihr auch lieber immer nur themenspezifische Dinge hören wollt oder ob ihr euch auch darüber freut, wenn ich euch ein kleines Update gebe zu meinem Leben. Ich muss aber auch sagen, ich höre das bei anderen Podcasts eigentlich immer ganz gerne und wenn ich mich nicht dafür interessiere, dann skippe ich das immer. Das heißt, ich tendiere tatsächlich eher dazu, ein bisschen was über meinen Alltag zu erzählen, um den Leuten entgegenzukommen, die das gerne hören und ja, würde das dann an eurer Stelle vielleicht skippen. Aber ich würde mich trotzdem interessieren, wozu die Mehrheit tendiert. Also, wie gesagt, nehmt super gerne an dieser Abstimmung teil. Ich werde jetzt auch mal ein bisschen erzählen, bevor ich in das Thema einsteige. Ich kam jetzt tatsächlich vor wenigen Tagen aus San Francisco zurück. Mein Dienstplan hatte ich wie immer bei euch mit euch auf Instagram geteilt. Und ja, das war jetzt nach langer Zeit mal wieder ein USA-Flug. Ich war das letzte Mal im November in den Staaten und San Francisco, muss ich sagen, gehört jetzt nicht zu meiner Lieblingsstadt in den Staaten. Es ist ja eine Stadt, die schöne Ecken hat, definitiv, und vor allen Dingen das Umland ist ein Traum. Ich meine, Kalifornien oder generell die Staaten sind von der Natur wunderschön. Da brauchen wir uns, glaube ich, nicht drum streiten. Das ist einfach ein Fakt. Die Städte allerdings, muss ich sagen, habe ich das Gefühl, dass es gerade seit Corona, und das haben ja auch einige von euch auf Instagram geschrieben, die so ein bisschen in Anführungszeichen den Bach runtergehen, was natürlich auch mit dem Sozialsystem in den Staaten zusammenhängt. Ich bin kein Politik-Podcast, darauf werde ich jetzt auch nicht weiter eingehen, aber ich glaube, viele von euch wissen, dass das sich unterscheidet zu unserem deutschen Sozialsystem. Also die haben zum Beispiel keine Krankenversicherungspflicht. Soweit ich weiß, zahlen die auch nicht in die Rente ein. Also die haben sowas wie Rente nicht, aber da würde ich jetzt meine Hände nicht für ins Feuer legen. Aber das mit den Krankenkassen ist auf jeden Fall so. Und wenn man jetzt irgendwie bei einem Arbeitgeber ist und Glück hat, dann versichert einen der Arbeitgeber mit, aber der Arbeitgeber ist nicht wie in Deutschland dazu verpflichtet, das zu machen. Hat halt seine Vor- und Nachteile. Ich meine, dadurch hat man natürlich weniger Ausgaben, aber ganz ehrlich, wenn man dann wirklich mal das Problem hat, dass man irgendwie krank wird oder so, dann bleibt man halt auf seinen Rechnungen sitzen und ja, dadurch entstehen halt dann auch leider Dinge wie viele obdachlose Menschen, was mir jedes Mal im Herzen wehtut, wenn ich das sehe, weil da gibt es wirklich einige amerikanische Städte, wo das so ist. Aber gut, ich bin auch nicht der Retter der Welt. Ich kann da nicht viel machen. Es ist halt nur das, was mir auffällt, wenn ich durch die Städte laufe in Amerika, dass es wirklich immer schlimmer wird. Und dass es natürlich auch viele Städte gibt, wo es mehr und weniger schlimm ist. Und natürlich, ich habe auch einige viele Nachrichten dazu bekommen auf Instagram, auch bei uns in Deutschland gibt es Städte, die mit obdachlosen Menschen viel zu tun haben. Aber wenn man selbst noch nicht in den Staaten war, dann kann man, glaube ich, nicht einschätzen, dass das da wirklich nochmal eine andere Hausnummer ist. Aber weniger von den negativen Sachen, gehen wir mal lieber zu den positiven Sachen, denn ich habe tatsächlich auch in San Francisco eine wunderschöne Tour gemacht. Das konntet ihr verfolgen auf Instagram. Es wird dazu jetzt auch noch ein Video online kommen. Mein Instagram-Profil verlinke ich euch wie immer sehr gerne in den Shownotes. Da berichte ich über mein Leben als Flugbegleiterin, nehme euch auf meinen Reisen mit, teile ganz viele Reisetipps, Restauranttipps und Dinge zum Reisen, die einen das Reisen erleichtern, zum Thema Flugangst, alles Mögliche in meinen Stories, aber auch in meinen Reels. Also wer mich jetzt nur von meinem Podcast kennt, schaut da unbedingt gerne mal vorbei. Die Tour war auf jeden Fall richtig schön. Ich mache generell immer ganz gerne Ausflüge, wenn ich im Layover bin. Und das trifft sich auch sehr gut für meine heutige Folge, denn in der heutigen Folge soll es um das Thema Layover gehen. Layover habe ich euch schon in der vorletzten Folge erklärt, was das bedeutet, ist quasi der Zeitraum, wenn wir vor Ort an einer Destination sind. Also Layover bedeutet ja eigentlich nichts anderes als Zwischenstopp bzw. Übernachtung, sowas in der Art. Und ja, das ist halt wie gesagt der Zeitraum, wo wir uns dann im Ausland befinden. Und ich dachte, da werde ich jetzt einfach mal ein bisschen drauf eingehen, denn da gibt es wirklich einiges zu erzählen und es kommen auch immer wieder Fragen dazu von euch rein. Ich habe mir übrigens überlegt, nicht mehr eine Frage am Anfang und eine Frage am Ende des Podcasts zu beantworten, sondern eure Fragen zu sammeln und dann auf die Sachen einzugehen, auf die ich selbst im Podcast noch nicht zu sprechen kam, am Ende jeder Folge, weil es wirklich immer so viele Fragen sind und es mir so leid tut, wenn ich davon nur zwei rauspicke. Deswegen werde ich das jetzt wahrscheinlich erstmal in Zukunft so machen und mal gucken, wie mir das gefällt. Also ihr müsst noch ein bisschen Erbarmen mit mir haben. Ich bin noch in meiner Experimentierphase, was diesen Podcast angeht, beziehungsweise ich mag es auch ganz gerne, wenn Änderungen in anderen Podcasts vorgenommen werden. Dann wird es nämlich nicht so schnell langweilig. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es soll heute um den Layover gehen. Und ich dachte, ich erzähle einfach mal, wie so ein typischer Layover bei mir aussieht. Wobei, da geht es eigentlich schon los. Einen typischen Layover gibt es eigentlich gar nicht, weil der sich wirklich immer unterscheidet. Es gibt Rahmenbedingungen, die immer ähnlich sind, aber jedes Layover unterscheidet sich. Und das macht ja auch irgendwie den Job so ein bisschen mit aus, dass es halt nicht langweilig wird. Wir haben, je nachdem, wohin wir fliegen ja wirklich auf gefühlt alle Kontinente und in super viele verschiedene Länder, verschiedene Hotels, das ist ganz klar, aber auch verschiedene Country Regulation und Regelungen, an die man sich halten sollte, beziehungsweise die für das jeweilige Land gelten. Ich würde aber sagen, ich fange einfach ganz vorne an. Wenn wir gelandet sind, sage ich jetzt mal, in den Staaten oder auf den Malediven oder so, dann müssen wir halt vorab immer schauen, ob wir denn ein Visum brauchen. Und bei den Staaten ist es zum Beispiel so, dass wir tatsächlich ein Visum haben, was sich in unserem Pass befindet, weil USA ist ja immer ein bisschen tricky. Ich weiß nicht, an diejenigen, die schon mal in den Staaten waren, die wissen das, die sind da ein bisschen eigen. Also da braucht man eine ESTA oder wenn man sich länger aufhalten möchte, ein B1-Visum oder so, also da, oder B2. Gibt es halt ganz verschiedene Visas. Ich glaube, das ist die Mehrzahl. Visen? Ach, ja, ist nicht so mein Ding mit Mehrzahl, Einzahl. Auf jeden Fall haben wir ein permanentes Visum. Wir müssen alle 10 Jahre zur amerikanischen Botschaft und da müssen wir unser Visum beantragen. Und das wird dann auch in unserem Pass getackert quasi und damit müssen wir halt dann immer in die Staaten einreisen. Aus diesem Grund habe ich tatsächlich auch 2 Pässe, denn in meinem alten Pass befindet sich noch mein Visum für die Staaten und in meinem neuen Pass, das ist halt der Pass, den ich sonst für alle anderen Länder nutze. Und ich muss halt dann immer beide mit mir mitführen. Der läuft aber jetzt auch, glaube ich, in 1-2 Jahren aus. Also das heißt, ich muss in 1-2 Jahren wieder zur Botschaft und ich freue mich überhaupt nicht, denn das ist wirklich ein Akt. Also das nimmt einen ganzen Tag ein. Die sind, wie gesagt, ein bisschen streng, aber so war es zumindest vor 6 Jahren oder 7 Jahren, als ich das gemacht habe. Aber abwarten, mache ich mir jetzt noch keine Gedanken drum, erst wenn es soweit ist. Tatsächlich für andere Länder brauchen wir ganz oft kein Visum, weil wir als Crew einreisen. Also da gibt es halt andere Regeln als für Passagiere. Bei dem einen oder anderen Land müssen wir aber auch etwas ausfüllen. Das läuft aber mittlerweile wirklich eigentlich alles elektronisch. Vor Corona, muss ich sagen, haben wir noch super oft händisch irgendwelche Zettel ausgefüllt. Und die unterscheiden sich tatsächlich auch zum Teil von den Dokumenten, die man als Passagier ausfüllen muss. Weil wie gesagt, für uns als Crew gelten andere Regulationen und auch für Crews, die zum Beispiel auf dem Seeweg einreisen, heißt für Crews, die auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs sind, die haben auch andere Visa-Regeln. Von daher, bei uns ist das ein bisschen lockerer, weil wir sind ja meistens auf jeden Fall immer nur für so ein paar Tage vor Ort und müssen halt einfach mehr ein- und ausreisen in Länder oder öfter als der Otto-Normal-Verbraucher, also der normale Bürger. Genau, und eine häufig gestellte Frage tatsächlich, die ich immer wieder in meinem Postfach lese, ist, ob das für uns auch gilt, dass wenn wir in oder auf Kuba waren, danach nicht mehr in die Staaten einreisen dürfen, beziehungsweise halt ein gesondertes Visum brauchen. Und bei uns ist es zum Glück so, erstmal vielleicht die Thematik vorab zu erklären. Also wenn ihr auf Kuba wart, habt ihr ein Einreiseverbot in die USA, beziehungsweise ist euch die Einreise erschwert. Ihr könnt da nicht mehr mit dem normalen Touristenvisa rein, mit dem sogenannten ESTA, sondern ihr müsst dann ein B1 oder B2-Visum beantragen und dafür müsst ihr extra zur Botschaft. Das ist wirklich, ja, ist ein bisschen doof, wissen auch viele nicht, aber einige halt schon. Und die Frage kriege ich deswegen auch immer wieder gestellt. Und für uns als Crew gilt das tatsächlich nicht, aber auch nur aus dem Grund, weil wir automatisch schon das B1 und B2-Visum mit drin haben. Also, wenn ich zur Botschaft gehe, alle 10 Jahre zur US-amerikanischen Botschaft, da war ich in Frankfurt und da habe ich das C1 oder C2-Visum damals bekommen. Das gilt dann für Crew und für, wie gesagt, wenn man halt auf einem Kreuzfahrtschiff arbeitet. Und dann habe ich automatisch auch noch das B1 und B2 mit beantragt. Das wurde uns damals empfohlen und deswegen habe ich das Problem nicht. Dieses B1, B2-Visum ist aber auch für 10 Jahre gültig. Also das ist dann wiederum der Vorteil. Wenn ihr auf Kuba wart, in die Staaten einreisen möchtet, müsst ihr halt einmalig zur Botschaft gehen und dann habt ihr für 10 Jahre quasi die Möglichkeit, wieder in die Staaten einzureisen. Ja, so viel zum Thema Visum oder Visen oder ja, ihr wisst, was ich meine. Wenn ich irgendwo hinfliege, muss ich mich vorab selbstständig darum kümmern und gucken, ob ich irgendwie sowas brauche, bevor ich in ein Land einreise, wenn ich als Flugbegleiterin unterwegs bin. Und ich muss mich auch darum kümmern und schauen, was ich einführen darf. Denn tatsächlich gelten für uns als Crew auch wieder andere Regularien als für euch als Passagiere. Wir dürfen zum Beispiel, was Tabak angeht oder so, deutlich weniger einführen. Alkoholische Getränke dürfen wir gar nicht einführen, beziehungsweise wenn, dann müssen wir das natürlich auch alles versteuern, beziehungsweise verzollen. Sorry. Also wir müssen zum Zoll gehen und das anmelden. Als Passagier hat man da einfach höhere Mengen, die man einführen darf, auch nach Deutschland rein zum Beispiel. Das ist aber nochmal ein anderes Thema. Und ja, das ist halt so ein Ding, da müssen wir immer gucken. Wir haben da auch Unterlagen, wo wir mal Einblicke reinhaben können jederzeit und worum wir uns halt auch selbstständig, wie gesagt, kümmern müssen. Und so Dinge wie Obst, Milchprodukte, gerade in die USA rein, ist No-Go, aber auch für Passagiere. Und ja, um alles andere Mögliche, was wir halt einführen dürfen und was nicht, müssen wir auch immer schauen. Es gibt halt auch Destinationen wie zum Beispiel Cancun in Mexiko. Die waren eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, super streng. Also da durfte man auch nichts einführen, was quasi Spaß macht als Crew. Also weder irgendwelche, wie heißen die da nochmal? Manche Kollegen machen das, Kiteboards, genau. Also durften keine Kiteboards einführen, kein Schnorchel-Equipment. Ja, alles, was halt irgendwie Spaß machen könnte, durfte man nicht einführen, weil dann war man ja quasi eher Tourist als Crew. Und das hat ab und zu mal zu Problemen geführt. Aber das hat sich dann auch irgendwann rumgesprochen und dann hat das niemand mehr mitgebracht. Aber das sind halt so Dinge, die muss man halt vorab wissen. Teilweise muss man sich auch einlesen und das muss man halt dann einfach vor jedem Flug machen. Beziehungsweise irgendwann weiß man das auch, wenn man öfters in irgendwelchen Destinationen war. Und genau, also wenn man das mit dem Visum gemacht hat und geguckt hat, was man einführen kann oder was nicht, dann erfolgt der Flug. Alles Weitere habe ich euch auch schon erzählt, was auf so einem Flug passiert. Und wenn wir landen, ist es dann tatsächlich so, logischerweise, dass wir erstmal warten, bis alle Passagiere ausgestiegen sind. Und dann haben wir in Anführungszeichen schon Feierabend. Also eigentlich schon nach der Landung. Das Deboarding der Passagiere zählt dann eigentlich auch schon in unseren Feierabendstunde mit rein. Das die bezahlungswirksamen Stunden angeht. Darüber habe ich auch mal in der Podcast-Folge gesprochen. Es ist ein bisschen knifflig, wie unsere Arbeitszeit berechnet wird. Da möchte ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Aber sobald alle Passagiere von Bord sind, gucken wir dann nochmal den Flieger durch und dann dürfen wir auch den Flieger verlassen. Dann geht es für uns eigentlich auch immer erstmal zur Einreise, also zur Passkontrolle, wo dann alles vorgelegt wird. Wir ganz normal einreisen, unsere Koffer holen und dann steigen wir auch schon in unseren Crewbus. Das ist immer ganz angenehm. Wir werden von einem Crewbus abgeholt. Im besten Falle ist der auch pünktlich. Es gab schon Momente, wo wir wirklich Ewigkeiten auf diesen Crewbus gewartet haben, weil der entweder im Stau stand oder das Busunternehmen vergessen hat, den Crewbus zu schicken. Es kann immer irgendwas dazwischen kommen, aber ihr könnt euch ja vorstellen, wenn man irgendwie so 14, 15 Stunden gearbeitet hat, mit Zeitverschiebung ist es dann irgendwie schon mitten in der Nacht, dann will man nur ins Hotel und dann ist es immer ein bisschen doof, wenn man auf den Crewbus warten muss, aber in der Regel kommt der recht zügig. Und ja, im Crewbus wird dann ein sogenanntes Debriefing gehalten, meistens noch, oft nach dem Flug. Dann fragt der Kapitän, der hält nämlich dieses Debriefing, hatte ich euch auch vor 2 Folgen mal ein bisschen was zu erzählt, ob es dann irgendwie noch Dinge gibt, Rückfragen gibt zum Flug oder so. Das fragt er uns dann meistens, ob es irgendwas war, über was wir sprechen müssen. Und meistens ist da zum Glück nichts. Er sagt aber auch oftmals, oder sie, kann ja auch sein, dass wir eine Kapitänin haben, die sagen dann auf jeden Fall meistens, wenn wir in einer gewissen Destination sind, an was wir uns da irgendwie halten müssen, zum Beispiel in Südafrika, als ich letztens in Kapstadt war, sagen die meistens nochmal, dass man am besten nicht das Hotel alleine verlassen soll, abends schon mal gar nicht. Und ja, da weisen die uns dann auf jeden Fall nochmal drauf hin, wenn wir uns selbst noch nicht darum gekümmert haben, ob das Land sicher ist oder nicht. Also es wird uns generell immer empfohlen, nicht alleine aus dem Hotel zu gehen, aber ich sage jetzt mal so, in Ländern wie gerade Amerika, Kanada, den Staaten ist es weniger schlimm, alleine aus dem Hotel zu gehen. Da ist es sogar normal. Aber jetzt sowas wie Südafrika würde ich persönlich mich zum Beispiel nicht alleine raustrauen. Einfach weil das Land wahnsinnig gefährlich ist. Und ja, ich wurde auch schon öfters gefragt, ob man einfach so machen kann, was man möchte im Layover. Meistens ist es so, dass dann auch in diesem sogenannten Debriefing der Kapitän oder die Kapitänin sagen, dass sie sich wünschen, dass man, wenn man irgendwie eine Tour unternimmt oder ja, irgendwas macht, dass man sich abmeldet. Also man ist quasi, man ist eben nicht privat da. Es ist halt schon noch ein Arbeitstrip, aber du kannst theoretisch schon das machen, was du möchtest. Wenn du jetzt aber sagst, du möchtest jetzt irgendwo anders noch weiterreisen, irgendwo anders noch hinfliegen, dann wäre es schon angemessen, wenn man da irgendwie dem Kapitän oder der Kapitänin Bescheid gibt oder halt auch dem Purser oder der Crew generell Bescheid sagt, dass man noch weiterreist oder ja, wenn man gerade wirklich so eine lange Weiterreise noch plant, wie jetzt zum Beispiel ich, als ich in Johannesburg war und Dennis mit dabei hatte und seine Eltern, da sind wir ja auch noch in ein Camp gefahren, in ein Zeltcamp und haben da übernachtet, dann ist es gerne gesehen, beziehungsweise gehört sich auch so, dass man da Bescheid gibt. Weil, wie gesagt, man ist nicht zum Privatvergnügen da, es ist immer noch ein Arbeitstrip. Aber generell würde da, glaube ich, oder hat noch nie jemand gesagt, nee, darfst du nicht. Also es wird dir nicht verboten, aber es wird sich gewünscht, dass man auf jeden Fall darüber aufklärt, was man denn so macht. Ja, und wenn dann dieses sogenannte Debriefing oder diese Information, die der Kapitän oder die Kapitänin an uns weitergetragen hat, wenn die das alles gesagt haben, dann hat man quasi Freetime. Also dann höre ich meistens zum Beispiel einfach Musik, um runterzukommen, oder man quatscht mit den Kollegen im Bus, bis man dann im Hotel angekommen ist. Es ist tatsächlich so, dass die Hotels maximal, ich habe eben nochmal nachgeschaut, 30 bis 45 Minuten vom Flughafen entfernt sein sollten. Für mich finde ich das super. Ich mag das ganz gerne, wenn ich nochmal im Bus sitze, ein bisschen runterkomme. Manche Kollegen fänden es besser, wenn man näher am Flughafen untergebracht ist, aber ich finde halt Flughafenhotels immer ein bisschen trist und traurig und trostlos. Also wenn ich irgendwo in einer schönen Stadt bin, dann möchte ich am liebsten mitten im Zentrum sein, oder wenn ich irgendwo an einer Stranddestination bin, hätte ich natürlich auch mein Hotel am allerliebsten am Strand, damit ich das genießen kann. Es gibt auch Hotels, wo das leider nicht unbedingt der Fall ist, aber ja, das weiß man dann auch, und ich persönlich requeste mir dann solche Ziele zum Beispiel auch gar nicht. Wie gesagt, wenn man dann so 30, 45 Minuten gefahren ist, dann kommt man im Hotel an, steigt dann aus, man wird dann nett empfangen, manchmal auch mit einem Welcome-Drink, alkoholfrei. Und dann ist es so, dass der Purser tatsächlich oder die Purserin unsere Pässe einsammelt und zum Check-in geht. Also wir als Crew haben dann quasi gar nichts mehr damit zu tun. Deswegen verdient der Purser auch mehr Geld, sagen wir immer, unter anderem. Und der checkt uns dann tatsächlich ein. Im besten Falle hat das Hotel dann meistens schon alle Zimmer fertig gemacht. Es gibt aber auch leider oft genug Fälle, wo das nicht der Fall ist. Also wo wir dann auch mal länger auf unser Zimmer warten müssen. Ich glaube, das längste, was ich hatte, waren 2-3 Stunden auf Barbados. Das war jetzt letztens im Dezember. Und einmal mussten wir auch ziemlich lange oder schon öfters lange in Havanna warten, auf Kuba. Da dauert das meistens ein bisschen länger. Und ja, dann irgendwann kriegen wir aber unsere Zimmerkarten, müssen uns noch in eine Liste eintragen und tatsächlich auch den sogenannten Wake-up-Call unterschreiben oder eintragen. Denn tatsächlich müssen wir, oder muss das bei den Hotels gewährleistet sein, in welchen wir sind, dass die einen zuverlässigen Wake-up-Call anbieten. Das bedeutet, bevor wir abgeholt werden, eine Stunde vor der Abholung, bevor es dann zurück nach Hause geht, muss ein Wake-up-Call erfolgen, und das auch auf jeden Fall zuverlässig. Heißt, wenn wir an den Wake-up-Call zum Beispiel nicht drangehen, muss jemand vom Hotelpersonal kommen, an unsere Türe klopfen und schauen, ob wir auch wirklich wach sind. Weil ich dazu auch immer wieder mal Fragen bekomme, ob da man nicht auch mal vielleicht verschläft. Also das passiert wirklich sehr selten, da muss schon sehr viel in der Kette nicht funktionieren, sage ich mal, damit man das verschläft. Weil, wie gesagt, wenn man den Call nicht hört, seinen eigenen Wecker nicht hört und das Hotelpersonal einen nicht aus dem Bett bekommt, da muss schon viel schiefgelaufen sein. Lange Rede, kurzer Sinn. Diesen Wake-up-Call kann man theoretisch, also der wird vom Purser festgesetzt, eine Stunde vor Pickup, den kann man aber theoretisch auch noch verlegen. Also ich könnte zum Beispiel sagen, ich möchte meinen Wake-up-Call gerne 2 Stunden früher haben oder erst eine halbe Stunde davor. Meistens lässt man den aber auf einer Stunde. Also ich habe es eigentlich noch nie gesehen, dass irgendwer den verschoben hat. Das kommt eigentlich nicht vor. Generell bekommt man dann eine Zimmerkarte. Man hat immer ein Einzelzimmer. Man teilt sich das nicht mit Kollegen. Es muss schon viel auch hier passieren, dass das mal der Fall ist. Manchmal verstehen sich Kollegen gut und gehen in ein Zimmer. Manchmal sind auch Pärchen dabei, die gehen in ein Zimmer. Wenn ich zum Beispiel mit meiner Mama verreise, gehen wir immer in unsere eigenen Zimmer. Das ist einfach schön, wenn man dann sein eigenes Zimmer hat, sein eigenes Bad hat und so weiter. Ja, das ist wirklich der Vorteil, also wir müssen uns das nicht teilen mit irgendwelchen anderen Crewmitgliedern. Und ich hatte auch extra nochmal nachgeschaut, weil ich glaube, dass es einige interessiert, was denn überhaupt die Ansprüche an unsere Hotels sind. Also es muss so sein, dass wir auf jeden Fall die Möglichkeit für ein Frühstück haben, wenn wir zum Beispiel sehr früh abfliegen oder sehr früh ankommen. Da muss eine Frühstücksmöglichkeit, ein Frühstücksbuffet oder so geboten werden, genauso auch fürs Abendessen. Also wenn wir spät irgendwo landen, muss es noch eine Essensmöglichkeit geben. Wenn das Buffet zum Beispiel geschlossen hat, gerade in All-Inclusive-Hotels, muss es aber zum Beispiel noch die Möglichkeit für einen Room-Service geben, der 24/7 available ist. Und ja, das sind so die Essenssachen. Dann, wie gesagt, muss dieser Weckdienst halt zuverlässig sein. Es müssen gewisse Sicherheitsstandards bestehen wie Brandschutz und Fluchtwege. Man muss die Möglichkeit haben, seine Wertsachen unterzubringen. Heißt, jedes Zimmer hat einen Tresor. Wobei ich auch sagen muss, manche davon sind lachhaft. Aber also lachhaft klein, da passt dann nicht mein Schuhtrick rein. Wer mir auf Instagram folgt, der hat das auch schon gesehen. Ich packe ganz gerne mal meinen Schuh in den Safe, damit ich meine Sachen nicht vergesse. Das Hotel muss in ruhiger Lage sein, die Türen müssen leise sein, ist auch immer so relativ, muss ich sagen. Also gerade in den karibischen Ländern sind die Türen alles andere als leise und ja, gerade dann, wenn man sich ausruhen möchte für den Flug, ist es leider oftmals so, dass genau dann in dem Moment, dafür können natürlich dann die Leute nichts, aber das Reinigungspersonal gerade da durch die Gänge schlürft und sauber macht. Die wissen natürlich nicht, dass ich mich ausruhen muss, aber die sind auch ein bisschen lauter. Das ist halt, glaube ich, einfach so die Kultur. Da kann man dann nicht unbedingt sich ausruhen und schlafen, aber es soll auf jeden Fall so sein, dass diese Türen leise sein sollen. Dann sollen wir möglichst in den oberen Stockwerken untergebracht werden. Die Fenster sollten schalldicht sein. Man sollte nicht in der Nähe eines Aufzuges sein, nicht in der Nähe von Diskos, Küchen oder Haupteingängen. Einfach aufgrund dessen, dass wir natürlich uns im Layover eigentlich primär erholen sollen für den Rückflug. Das Hotel muss eine gewisse Sauberkeit haben, also es muss sauber sein. Da muss ein Grand Lit zur Verfügung stehen, heißt im besten Fall halt ein Doppelbett. Die Verdunklungsmöglichkeiten müssen gegeben sein, also die Zimmer müssen abdunkelbar sein, dass wir uns halt auch gut erholen können. Die sollen einen gehobenen Standard haben, die Hotels. Die müssen mit einer Aircondition ausgestattet sein, die auch verstellbar ist, gerade in den Tropen. Und es müssen Verriegelungsmöglichkeiten bestehen. Also man muss halt das Zimmer abschließen können. Und ja, eigentlich muss ich sagen, kann ich mich bei keinem Hotel, was wir haben, beschweren. Es gibt natürlich immer mehr und weniger gute Hotels, ist aber natürlich auch immer der persönliche Geschmack und die persönliche Präferenz. Wir wechseln auch immer wieder mal die Hotels. Meistens ist es aber so, dass wir lange über Jahre hinweg in ein und denselben Hotels sind. Heißt, wir kennen die dann auch schon. Wenn ich jetzt zum Beispiel in die Karibik fliege, dann weiß ich, in welches Hotel wir kommen. Wenn das Hotel gewechselt wird, dann wird das auch intern kommuniziert mit einer Veröffentlichung bei uns in unserem Online-Portal, wo wir alle möglichen Informationen drüber zur Verfügung gestellt bekommen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nach San Francisco fliege, da waren wir jetzt auch wieder im selben Hotel wie letztes Jahr. Also die wechseln nicht häufig, es muss wirklich irgendwas vorfallen, dass das gewechselt wird. Und ja, wir kennen uns dann da auch eigentlich schon meistens aus. Was auch ganz schön ist in den Hotels, ist, dass es da häufiger mal Rabatte gibt für uns als Crew. Gerade was so Essen angeht oder so, haben wir oftmals einen 20% Rabatt auf Essen und Getränke. Ab und zu gibt es da auch irgendwelche Wellnessangebote, die wir nutzen können mit Rabatt. Und meistens ist es auch so, dass wir unsere PADs, also Leute, die wir mitbringen, gerade jetzt zum Beispiel in den Staaten, kostenlos mitnehmen können. Also die können kostenlos bei uns im Hotel schlafen. Es gibt aber auch Hotels, wo das nicht der Fall ist. Also gerade in All-Inclusive-Hotels müssen die immer eine gewisse Standard-Fee bezahlen, also einen Mindestbetrag, der auch nicht gerade günstig ist, aber trotzdem noch günstiger als für jemanden, der da Urlaub macht. Liegt einfach daran, dass die Firma ja wirklich ein großes Kontingent an Zimmern bucht und das über Jahre hinweg im besten Falle. Und dann wird halt einfach sowas ausgehandelt und das ist eigentlich auch eine Win-Win-Situation für uns, aber auch für das Hotel, weil wir ja natürlich auch in Anführungszeichen treue Kunden sind, die jede Woche, jeden Tag da sind. Also ich glaube, es ist immer so, dass immer eine Crew untergebracht ist, jederzeit in diesem Hotel. Ja, ich glaube, da ist kein Tag nicht irgendwer da. Ich hatte jetzt schon davon erzählt, dass wir auch All-Inclusive-Hotels haben. Das hat natürlich auch seine Vorteile, muss ich gestehen, denn dann haben wir natürlich keine Ausgaben, was Essen und Getränke angeht. Es ist nämlich tatsächlich so, dass wir eigentlich uns selbst verpflegen müssen. Also wir haben wirklich nur wenige Ausnahmen, beziehungsweise sage ich es anders. Es gibt Hotels, die sind all-inclusive, da ist alles abgedeckt und dann gibt es wiederum Hotels, die wir uns komplett selbst versorgen müssen. Dafür bekommen wir dann sogenannte Spesen, also eine Verpflegungspauschale. Die ist je nach Land und Destination immer eine andere. Also die ist wirklich nie dieselbe und die bekommen wir dann auf ein Spesenkonto ausgezahlt. Dafür haben wir eine extra Kreditkarte, die ist an ein extra Konto für jede angestellte Person gekoppelt und darauf kriegen wir dann, wie gesagt, immer diese Verpflegungspauschale überwiesen, nachträglich. Also wir haben ein bestimmtes Kontingent von Anfang zur Verfügung gestellt, bekommen von der Firma und das gehört aber nicht uns, das gehört der Firma, womit wir quasi in Vorkasse treten können und das wird dann mit unseren eigenen Spesen wiederum aufgefüllt. Heißt, dieses Kontingent muss, auch wenn wir die Firma verlassen, wieder auf dieser Karte sein. Es darf nicht im Minus sein. Ja, ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. Auf jeden Fall, diese Verpflegungspauschale steht uns dann zur Verfügung, um davon dann Essen und Trinken zu kaufen. Logischerweise, davon sollte man nicht shoppen gehen. Im Endeffekt steht es einem aber natürlich frei, davon zu shoppen. Das habe ich auch schon gemacht, weil es ist ja mein Geld. Wenn ich irgendwo mein Geld gespart habe, weil ich nicht essen gegangen bin und mir vielleicht nur einen Apfel gekauft habe, anstatt mittags essen zu gehen, dann steht mir das Geld trotzdem zu. Und ja, in den All-Inclusive-Hotels brauchen wir natürlich keine Spesen, bekommen die aber trotzdem tatsächlich auch ausgezahlt. Also obwohl wir da keine Ausgaben haben, es sei denn natürlich, wir machen eine Tour oder eine Unternehmung, die wir von unserem eigenen Geld bezahlen müssen oder halt dann vom Spesengeld, wenn wir da irgendwie noch was übrig haben, dann ist es so, dass wir das Geld trotzdem bekommen und auch in Anführungszeichen sparen können. Das brauchen wir aber tatsächlich auch, denn gerade solche Ziele wie die Staaten sind unglaublich teuer. Also wenn man da frühstückt und Abendessen geht und vielleicht noch mittags sich einen kleinen Snack holt und wenn es nur eine Pommes auf die Hand ist, ist man gut mal 100 Euro los oder 100 Dollar am Tag und so viel Spesen bekommen wir halt nicht. Also das gleicht sich halt dann wiederum mit dem aus, was wir dann bekommen, wenn wir in All-Inclusive-Hotels sind und so hält sich das eigentlich ganz gut die Waage. Man muss halt dann natürlich immer gucken, wie das Kontingent auf dem Konto ist, damit das halt auch gut gefüllt ist und wir kriegen die Spesen halt dann immer später ausgezahlt. Heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in San Francisco war, die Spesen hatte ich jetzt noch nicht auf meinem Konto, ich hatte eben mal reingeschaut, die werden uns an zwei verschiedenen Daten im Monat dann immer überwiesen und ich glaube jetzt Ende des Monats kommt was oder Anfang nächsten Monat, genau. Da muss man nämlich immer ein Auge drauf haben, dass man immer irgendwie Geld auf dem Konto hat. Ja. Liegt dann in der eigenen Verantwortung. Jetzt habe ich schon ganz viel zu dem Thema Spesen und so weiter erzählt, die wir ja brauchen, wenn wir im Layover irgendwas machen wollen. Ich war aber ja eben noch dabei, dass wir eingecheckt haben und auf unsere Einzelzimmer gehen. Und bei mir ist es da dann meistens so, es kommt immer auf die Destination drauf an, aber meistens gehe ich dann nochmal raus. Denn wenn ich irgendwo ankomme, sind oftmals Tagesflüge mit Zeitverschiebung oder so, dann hat man irgendwie noch was vom Tag. Also bei uns in Deutschland ist es dann zwar schon nachts, aber in die Länder, in die wir fliegen, ist es meistens noch mitten am Tag oder früher Abend. Und wenn ich mich dann hinlegen würde, dann würde ich mega den Jetlag bekommen und nachts kerzengerade wach im Bett sitzen an der Destination und dann über den Tag verteilt total müde sein. Deswegen ist es bei mir meistens so, wenn ich ins Zimmer komme, das seht ihr auch immer wieder in meinen Reels auf Instagram, dann lege ich mich gar nicht großartig hin, sondern ich gehe meistens duschen, mache mich einfach frisch und treffe mich dann nochmal mit der Crew. Das macht man meistens aus, entweder schon auf dem Flug zum Beispiel, weil man ist ja auf dem Flug im Kontakt, man spricht ja miteinander, man arbeitet zusammen und dann überlegt man, ach, was könnten wir vielleicht im Layover denn so machen oder habt ihr Lust, gleich noch was essen zu gehen, und dann trifft man sich tatsächlich da mit den Leuten, man verabredet sich, bevor man aufs Zimmer geht, um für eine gewisse Uhrzeit. Meistens macht man auch tatsächlich WhatsApp-Gruppen und kann dann auch ein bisschen drin schreiben. Und ja, dann verabredet man sich, trifft sich unten in der Lobby und dann geht man essen. Man sucht dann entweder zusammen einen Spot raus, wo man hingeht, oder die Kollegen kennen was oder man selbst kennt was, was man empfiehlt. Ja, da guckt man dann immer und man versucht dann immer so ein bisschen die Zeit totzuschlagen, bis man ins Bett geht. Einfach wie gesagt, damit man dann nicht kerzengerade wach im Bett sitzt, mitten in der Nacht, weil es in Deutschland schon mittags ist. Und ja, dann geht man was essen und zögert das so ein bisschen raus und irgendwann geht man dann wieder aufs Zimmer und legt sich dann tatsächlich auch ins Bett und schläft. Ich bin dann immer todmüde, muss ich sagen. Ich schlafe dann eigentlich immer in der ersten Nacht sehr, sehr, sehr gut, weil ich dann wirklich so hinüber bin vom Flug und von der Zeitverschiebung. Meistens ist es, bis ich dann ins Bett komme, tatsächlich schon früh morgens irgendwann in Deutschland. Also es ist schon echt jedes Mal heavy. Und dann kommt es halt immer drauf an, wenn ich am nächsten Tag aufwache, wie lange denn der Layover überhaupt ist. Danach gestalte ich nämlich dann meinen Tag. Es gibt sogenannte Minimum-Layovers, habe ich euch auch schon vor zwei Folgen von berichtet. Oder es gibt auch Layover, die wirklich deutlich länger sind und die man dann natürlich anders plant, als wenn man am selben Tag wieder zurückfliegt. Denn bei Minimum-Layover wäre es jetzt tatsächlich so, dass ich gegen Mittag, Nachmittag schon wieder abgeholt werden würde. Ich hatte dann eine Nacht verbracht, dann würde man vielleicht frühstücken gehen mit der Crew oder sich selbst irgendwie alleine was suchen. Es kommt immer darauf an, wie man selbst Lust drauf hat, ja, ob man sich gut mit der Crew versteht, wobei ich da ehrlich sagen muss, da gibt es wirklich wenige Ausnahmen, wo man sich nicht gut mit der Crew versteht. Also dann geht man halt meistens nochmal frühstücken, vielleicht nochmal zum Sport oder so. Je nachdem, an welcher Destination man ist. Wenn man am Strand ist, geht man vielleicht nochmal ein, zwei Stündchen an den Strand. Aber dann muss man sich tatsächlich auch schon fertig machen. Zum Glück haben wir oftmals auch Layover, wo wir ein paar Stehtage haben, also wo wir Aufenthaltstage haben. Und die verbringen wir natürlich ganz anders. Auch jeder individuell, wie er möchte. Es sei denn, man hat sich vielleicht vorab mit der Crew schon irgendwie für was verabredet. Man hat nämlich Zugriff auf die Crewliste und im besten Fall entdeckt man jemanden auf der Crewliste, den man schon kennt. Den kann man dann über unser E-Mail-Postfach anschreiben. Wir haben da so ein internes Firmen-E-Mail-Postfach, wo wir die Leute anschreiben können. Macht man eigentlich in der Regel, wenn man jemanden kennt, oft, oder man hat auch vielleicht schon die WhatsApp-Nummer von der Person, wenn man schon mal zusammen unterwegs war. Oder jetzt zum Beispiel ein Kollege hatte auch in die Mails geschrieben, bevor wir nach San Francisco geflogen sind, ob jemand Lust hat, mit nach Alcatraz zu kommen. Also die Möglichkeit besteht und das wird auch immer wieder genutzt. Oder es ist so, dass man vielleicht auch zusammen was requestet hat, wie ich mit meiner Mama, als wir jetzt in Kapstadt waren, die ja auch bei uns fliegt. Dann ist es ja klar, dass man zusammen unterwegs ist und dann kann man sowas auch schon vorab planen. Bei mir war es jetzt auch zum Beispiel ganz witzig, mit der Kollegin, mit der ich jetzt in San Francisco war, die kenne ich auch, weil wir schon öfters miteinander aus Zufall geflogen sind. Irgendwie passiert es dann doch ab und zu, dass das mal eintritt. Und wir haben uns tatsächlich dann an der Passkontrolle vor einem Monat getroffen. Ich kam aus einem anderen Land und sie kam irgendwo anders her. Und sie meinte dann nur so, ja Sophie, ich habe dich auf der Crewliste gesehen, wir fliegen zusammen nach San Francisco. Hast du Lust, dass wir zusammen nach Alcatraz fahren? Da habe ich gesagt, ja, voll gerne. Habe ich auch noch nicht gemacht. Und wir hatten halt noch unsere Handynummer vom letzten Mal. Und dann meinten wir, ja komm, wir schreiben einfach. Und dann hat sich das tatsächlich ergeben, dass wir gemeinsam einen Ausflug gemacht haben in San Francisco, und so ergibt sich da meistens die Layover-Planung. Wenn man aber möchte, kann man natürlich auch alleine was vor Ort machen. Also da ist niemand verpflichtet, was in der Crew zu machen. Es ist nur, finde ich persönlich, immer ganz schön, wenn man da sich nicht alleine aufhalten muss. ja, persönliche Präferenz. Da soll auch niemand zu irgendwas gezwungen werden und wird auch niemand. Jeder kann machen, was er will. Wie gesagt, im besten Fall aber abgesprochen mit dem Kapitän. Wenn ihr jetzt nur in der Stadt rumlaufen wollt oder wir nur da rumlaufen wollen, dann sage ich nicht zum Kapitän, ich laufe nur in der Stadt rum. Wenn es jetzt aber was Größeres ist im Sinne von, ich fliege jetzt, wie gesagt, noch weiter, das Beispiel habe ich eben schon gesagt, dann sollte man sich schon auf jeden Fall abmelden. Aber man hat auch, wie gesagt, meistens eine WhatsApp-Gruppe, in der man sich dann austauscht und sich dann vielleicht auch noch zum Abendessen verabredet, wenn man alleine den Tag verbracht hat. Ja, also die Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall und die werden auch immer genutzt und jeder Layover sieht da auch wirklich komplett anders aus, das habe ich ja schon gesagt. Ja, und dann irgendwann hat jeder schöne Layover auch mal sein Ende. Wir werden dann abgeholt vom Crewbus, wie gesagt, eine Stunde davor erfolgt der sogenannte Wake-up-Call. Dann ist man im besten Falle schon auf dem Zimmer und dann wird man abgeholt und dann geht es wieder zurück zum Flughafen und dann ist der Layover auch schon wieder vorbei. Und ja, mal geht es schneller, mal weniger schnell rum. Mal ist der Layover schöner, mal ist er weniger schön. Wobei ich sagen muss, ich hatte, glaube ich, wirklich noch nie einen nicht schönen Layover. Irgendwie kann man immer was Schönes draus machen, auch wenn man zum Beispiel alleine ist. Das war es jetzt tatsächlich erstmal zu meinen Erzählungen und ich würde sagen, ich komme jetzt einfach mal zu euren Fragen, weil da auch wirklich einige reingeflattert kamen. Eine Frage, die ich rausgesucht hatte, war, wieso dürfen eure Hotelzimmer nie im Erdgeschoss sein? Das ist tatsächlich ja kein Irrglaube. Es war früher so oder es wird immer noch so gesagt, dass die Hotelzimmer nicht im Erdgeschoss sein sollten und es wird sich auch darum gekümmert. Ich hatte ja auch eben gesagt, was da irgendwie die Anforderungen ans Hotel sind und es ist meistens so, dass die Zimmer im besten Falle in oberen Stockwerken sein sollen. Einfach, bin ich ganz ehrlich, aus Sicherheitsgründen. Also ihr glaubt nicht, was nicht schon alles passiert ist in Hotels. Da hatte die ein oder andere Kollegin schon mal jemanden im Zimmer stehen, der durch die Türe reingekommen ist. Das ist wirklich gruselig. Vielleicht mache ich dazu auch mal eine eigene Podcast-Folge. Also das ist eigentlich so der Hauptgrund aus Sicherheitsaspekten, dass die Zimmer nicht im Erdgeschoss sein sollen, sondern lieber in weiter oben liegenden Zimmern. Die nächste Frage war, was tun, wenn man ein Layover an einer gefährlichen Destination hat, gerne raus möchte, aber keiner mitkommen will? Auf eigene Faust erkunden? Schwierig zu beantworten. Das kann ich jetzt tatsächlich nur aus meiner persönlichen Sicht machen und ich würde es nicht machen. Also ich bin vielleicht auch ein kleiner Schisser, aber gerade gefährliche Destinationen, darunter zähle ich jetzt zum Beispiel mal Südafrika, Kapstadt, Johannesburg, würde ich generell auch als Crew, wenn wir da in einer Gruppe losziehen würden, nicht machen. Ich bin da immer mit einem Uber unterwegs, beziehungsweise wir alle. Es gibt wirklich wenige Ausnahmen, die alleine losziehen oder alleine losziehen würden. Da wird immer empfohlen, in der Gruppe zu gehen, bei Dunkelheit schon mal gar nicht. Und auch, wenn möglich, immer ein Uber zu nehmen oder ein Taxi oder so. Deswegen würde ich sagen, nein, nicht alleine erkunden. Wenn man jetzt aber natürlich an touristische Spots nur fährt und sich ein Uber nimmt, in Kapstadt zum Beispiel, und sagt, man möchte gerne zum Tafelberg, dann kann man das schon machen. Wenn man sich wirklich mit einem Uber oder mit einem Auto fahren lässt, genau. Aber ansonsten würde ich davon eher abraten. Dann wurde ich gefragt, sind die Piloten auch bei Aktivitäten mit dabei? Und ja, die zählen genauso zur Crew wie Flugbegleiter auch. Also bei unserer Airline ist es ganz schön, da zählt die ganze Crew zusammen und da ist es egal, ob man dann Pilot ist oder in der Kabine sitzt. Man macht Aktivitäten auch ganz oft zusammen und gemeinsam und da wird dann kein Unterschied gemacht oder so. Deswegen, ja, das Cockpit ist auch immer wieder gerne bei Aktivitäten dabei oder wenn man essen geht oder so. Die werden genauso integriert wie wir Flugbegleiter auch. Die nächste Frage war, was war dein schönstes Layover? Und ich muss sagen, das ist unglaublich schwer zu beantworten, weil ich so viele schöne Layover hatte. Ich meine, ich fliege seit 9 Jahren und habe schon einiges gesehen, einige Flüge gehabt. Aber was ich sagen kann, ist, dass die schönsten Layover eigentlich immer die sind, die entweder gemeinsam mit jemand anderem requestet werden, also zum Beispiel mit meiner Mama, oder wenn ich jemanden mitnehme, wie zum Beispiel meinen Freund Dennis, dann sind das eigentlich immer so die schönsten Layover. Aber ich hatte auch schon schöne Layover, die ganz spontan entstanden sind. ungeplant. Die sind auch meistens die besten, aber ich kann euch jetzt gar nicht ein spezielles Beispiel nennen. Ihr hattet gefragt, wie lange sind durchschnittliche Layovers? Gibt es da einen Richtwert? Und den gibt es tatsächlich nicht. Das kommt immer auf die Frequenz drauf an, in welcher eine Airline eine Destination anfliegt. Also wenn jetzt zum Beispiel täglich New York angeflogen wird, dann hat man eigentlich auch meistens nur einen sogenannten Minimumaufenthalt, also wirklich nur wenige Stunden, um sich zu erholen. Man bleibt dann eine Nacht und fliegt am nächsten Tag wieder zurück. Es gibt aber auch natürlich Ziele, die nur zweimal in der Woche angeflogen werden. Und da ist es dann natürlich so, dass man demnach dann auch einen längeren Aufenthalt hat. Also da gibt es keine Regel. Das kommt immer, wie gesagt, auf die Frequenz drauf an, in welcher die Umläufe stattfinden, beziehungsweise die Flüge stattfinden und wie angefragt ein Ziel ist. Diese Frage wird mir unglaublich oft gestellt. Was passiert, wenn man in Layover krank wird als Flugbegleiter oder als Crew? Ist schon vorgekommen, kommt aber wirklich sehr selten vor, weil meistens merkt man ja irgendwie, wenn man sich nicht so gut fühlt, dann geht man gar nicht erst auf einen Flug, weil für uns natürlich das was anderes ist als für jemanden, der einen Tag im Büro verbringt. Da kann man nach Hause fahren, wenn es einem schlecht geht. Auf dem Flugzeug kann man nicht einfach so umdrehen und wieder nach Hause fahren. Das geht dann eher nicht. Deswegen entscheidet man sich wirklich vorher gut, ob man den Flug machen kann oder nicht. Wenn man aber doch mal im Layover krank werden sollte, weil man dort irgendwie eine Lebensmittelvergiftung hat oder sich doch irgendwie spontan irgendwo ansteckt oder so, da steckt man ja nie drin, dann gibt es entweder die Möglichkeit, im Hotel zu bleiben, je nachdem, wie schlecht es einem geht, wenn man nicht transportfähig ist oder so und auch niemanden anstecken möchte, dann bleibt man eigentlich im Hotel. Dann ist es natürlich so, dass man eine Person weniger in der Crew ist und wenn genügend Vorlaufzeit besteht, schickt dann tatsächlich auch die Airline meistens jemanden aus der Rufbereitschaft zur Zieldestination, um dann die Crew wiederum zu ergänzen. Dafür gibt es dann die Rufbereitschaft. Ansonsten besteht auch noch die Möglichkeit, wenn man krank wird und nicht im Hotel bleiben möchte oder reisefähig ist und ja, weiß man ja nie, was irgendwie ist, dann kann man auch als Passagier in Zivil mit der Crew wieder zurückfliegen. Also die Möglichkeit besteht tatsächlich auch. Kommen wir zur nächsten Frage. Ist die ganze Crew immer im selben Hotel oder seid ihr verteilt in unterschiedlichen Hotels untergebracht? Und tatsächlich ist es so, dass wir immer gemeinsam in einem und demselben Hotel sind. Wir haben halt jeder nur unsere Einzelzimmer, aber wir sind immer im selben Hotel untergebracht, also immer als Crew gemeinsam. Und das ist eigentlich auch immer ganz schön, wenn man dann auch in der Nähe von den Kollegen ist. Jemand von euch hatte gefragt, kommt man überhaupt dazu zu reisen und die Orte wirklich zu sehen? Und ja, das kommt halt immer ganz drauf an, wie lange der Layover ist. Bei einem Minimumflug natürlich eher nicht. Und man ist auch bei zum Beispiel All-Inclusive-Hotels eher dazu geneigt, das Hotel nicht zu verlassen, weil man dann doch recht bequem ist. Aber wenn man ein paar Tage Aufenthalt irgendwo hat, dann hat man natürlich auf jeden Fall die Möglichkeit, die Orte zu sehen. Es liegt halt dann an einem selbst und ja, wie man bereit ist, dafür Geld auszugeben, wie viel Geld einem auch zur Verfügung steht, denn Aktivitäten vor Ort müssen wir halt immer selbst bezahlen. Das ist dann quasi unser Privatvergnügen und ja, das kann jeder für sich selbst entscheiden und hängt natürlich, wie gesagt, immer davon ab, wie viel Zeit man vor Ort hat. Now it's time to spill the tea, wie man so schön sagt. Jemand von euch hatte gefragt, läuft da auch manchmal was zwischen Crewmitgliedern? Wie häufig ist sowas? Eine Häufigkeit kann ich da tatsächlich nicht nennen. Ich würde mal sagen, bei einem von 10 Flügen kommt das vor. Entweder man hat ein Pärchen schon direkt an Bord dabei in der Crew, die haben das dann zusammen requestet, also sich den Flug zusammen gewünscht, oder es ergibt sich halt spontan, aber halt auch nicht häufiger als in normalen Jobs auch, weil ihr müsst euch mal überlegen, wir Flugbegleiter reisen immer mit verschiedenen Crew-Konstellationen. Die Crew ist nie dieselbe, heißt man sieht sich einfach nicht mehr so schnell und im Büro, wenn man sich jeden Tag über den Weg läuft, wenn man jetzt sag ich immer, einen normalen Bürojob hat, dann glaube ich, passiert es eher, dass man sich mal verliebt, weil man die Person einfach besser kennenlernt. Aber klar, es kommt immer wieder mal vor, dass in Crews sowas passiert, aber das ist wirklich nicht so häufig. Die nächste Frage, was war dein am wenigsten schönstes Layover? Ergänzend zu der Frage, was war das schönste Layover? Und ich würde sagen, das, was mir jetzt spontan einfallen würde, war ein Flug nach China während der Corona-Zeit. Das war echt nicht so doll. Wir mussten da tatsächlich ganz weird einreisen. Also ihr habt es ja bestimmt auch in den Medien damals mitbekommen, was da für Quarantänebestimmungen und so galten. So schlimm war es jetzt bei uns nicht, aber bei uns war es schon so, dass wir Zimmerquarantäne hatten. Also wir sind eingereist, mussten im Flugzeug noch solche weißen Anzüge anziehen, die komplett unseren ganzen Körper abgedeckt haben. Außerdem mussten wir Handschuhe anziehen und über die Füße auch nochmal so Füßlinge wie im OP. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, oder solche Malerpantoffeln. Also wenn man irgendwie Malerarbeiten in der Wohnung macht, dann zieht man auch manchmal diese Malerpantoffeln an. Und dann wurden wir tatsächlich abgesprüht mit so einer Flüssigkeit. Wir mussten uns in einen so ein Babypool, Swimmingpool stellen, wurden dann abgesprüht und dann wurden wir noch getestet, ob wir positiv oder negativ sind. Das war auch tatsächlich mein allererster Test, den ich jemals machen musste. Ich habe auch extra davor gesagt, bitte vorsichtig sein, weil ich Horrorgeschichten von Kollegen gehört hatte. Aber der Test war wirklich überhaupt nicht schlimm. Die waren vorsichtig. Wir mussten dann aber leider wirklich lange bei der Einreise warten. Es hat sich alles unglaublich gezogen. Dann kamen wir in einen Bus rein und wurden zu unserem Hotel gebracht. Und da durften wir dann tatsächlich auch die Zimmer nicht verlassen. Also es wurde vorab dann noch unsere Bestellung fürs Essen aufgenommen. Wir durften uns entscheiden zwischen was Vegetarischem oder was mit Fleisch. Und das stand dann auch schon tatsächlich, weil die Bestellung wurde am Flughafen aufgenommen, auf unserem Zimmer für uns parat. Und die Hotelgänge, wenn ich mich daran zurückerinnere, ich hätte mal Fotos machen müssen. Die Hotelgänge waren ausgekleidet mit Plastik. Also ja, wir sind da durchgelaufen und die ganzen Gänge waren mit so Plastikfolien eingekleidet, damit da auch ja keine Bakterien aufs Holz und so gehen, keine Viren. Und dann wurden wir auf unser Zimmer gebracht und da mussten wir dann tatsächlich auch bleiben. Wir hatten da auch kein Internet, weil in China ist sowieso immer alles anders. Wir konnten uns ein VPN, also Lüge, es gab Internet, ich will jetzt hier keine Gerüchte verbreiten, aber diese ganz normalen Apps wie WhatsApp, Instagram, YouTube, das gibt es halt in China nicht. Dafür braucht man halt dann einen sogenannten VPN, um sich dann über einen Browser, ich weiß auch nicht, wie das alles funktioniert, da irgendwie einwählen zu können. Ich hatte das aber vorher nicht gemacht, weil ich auch keinen Bock hatte, weil wir da tatsächlich zum Glück nur einen Minimumaufenthalt hatten. Aber es war ganz schön. Ich habe mir Serien vorab runtergeladen, einfach mal ohne Internet zu sein. So schlimm fand ich es tatsächlich nicht. Und dann habe ich ein paar Serien geschaut, bin schlafen gegangen und am nächsten Tag wurden wir auch schon wieder abgeholt. Also war halb so wild, aber das würde ich jetzt mal sagen, war mein am wenigsten schönster Layover, weil ich da halt auch nur auf Zimmer war und weil das halt auch eine Sondersituation war, ne? Das darf man nicht vergessen. Das war mein kurzer Ausflug nach China. Ihr hattet gefragt, ob man als fliegendes Personal auch Besuch auf dem Zimmer empfangen darf. Und das ist bei uns möglich, das ist zumindest nicht offiziell verboten. Deswegen würde ich das einfach kurz mit Ja beantworten. Die nächste Frage ist, erkennen euch teilweise Passagiere wieder, da ihr im gleichen Hotel seid? Und witzigerweise kommt das immer wieder mal vor. Ich wundere mich selbst, weil wenn ich manchmal Kollegen im Zivil sehe, erkenne ich selbst die Kollegen manchmal nicht, erst auf den zweiten Blick. Aber ja, euch fällt das dann doch häufiger mal auf, aber es ist immer ganz, ganz witzig und ganz schön. Dann quatscht man mal ein bisschen und ja, also es passiert immer wieder mal tatsächlich. Die nächste Frage lautet, lieber all in oder gar nicht? Wie verpflegst du dich am liebsten? Wahrscheinlich unterschiedlich, oder? Ich muss ganz ehrlich sagen, all inclusive ist mir schon ganz recht, weil dann gebe ich halt kein Geld aus. Sind wir mal ganz ehrlich, ist ja immer noch irgendwie ein Arbeitstrip, ne? Obwohl wir natürlich eine Verpflegungspauschale bekommen. Aber all in ist halt bequem. Andererseits liebe ich es auch an anderen Orten, Restaurants und Foodspots auszutesten. Deswegen ist es super schwierig, mich da zu entscheiden. Aber ich glaube, wenn es generell nicht nur um die Verpflegung geht, sondern auch um Hotels, ob ich da lieber All-In oder nicht All-In mag, würde ich sagen, eher nicht, weil man da irgendwie mehr erlebt. Wenn man in All-In-Hotels ist, dann bleibt man doch irgendwie meistens im Hotel, isst dann das Hotelessen und ja, das ist ein bisschen langweiliger. Aber eigentlich macht es die Mischung tatsächlich. Spannende Frage. Darf man vor Ort Risiken eingehen, zum Beispiel Bungee-Jumpen etc.? Man könnte ja ausfallen. Offiziell würde ich sagen, wird es nicht verboten in dem Sinne, dass der Kapitän nach dem Flug zu einem sagt, ihr dürft jetzt nicht Bungee-Jumpen gehen etc. pp. Und es gibt, glaube ich, auch Kollegen, die das oft machen. Es gibt auch Kollegen, die Kitesurfen gehen und so. Da ist das Risiko wahrscheinlich ein bisschen geringer. Aber es ist offiziell nicht verboten. Es ist halt eigenes Ermessen, ob man das Risiko eingehen möchte oder nicht. Ich glaube, es, weiß jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, es ist nicht gerne gesehen, aber ich persönlich würde ich es machen. Also Bungee-Jumpen würde ich generell nicht machen. Die Frage würde sich bei mir nicht stellen, aber ja, so ein Tandemsprung vielleicht schon. Ich hoffe, ich sage jetzt hier nichts Falsches. Also mir ist zumindest nicht bekannt, dass das verboten ist. Kommen wir zur nächsten Frage und die lautet, wie ist das, wenn ihr in ein anderes Hotel geht? Ich habe das jetzt mal so verstanden, wie als ich in Südafrika war und ich eigentlich ein Crew-Hotel hatte, ich aber meinen Freund dabei hatte und wir halt dann eine andere Unterkunft gewählt haben. Das läuft alles tatsächlich privat ab. Also das muss ich selbst vorab privat buchen und auch bezahlen. Damit hat die Airline nichts zu tun. Die Airline ist nur dafür verantwortlich, uns ein Hotel zu stellen. Die bezahlen das dann auch. Aber alles andere, alles darüber hinaus, das wirklich nicht mit dem Hotel zu tun hat und mit einer Verpflegungspauschale, damit wir irgendwie überleben vor Ort, alles darüber muss ich selbst bezahlen und zählt halt zu meinem Privatvergnügen, was ich auch absolut verstehen kann. Die nächste Frage lautet, fühlst du dich manchmal alleine? Und da muss ich sagen, eigentlich in 90% der Fälle nicht, denn ich fliege ja schon so lange, dass ich das kenne und man hat eigentlich meistens irgendjemanden in der Crew, mit dem man sich gut versteht und mit dem man dann auch Sachen machen kann. Es gibt aber bestimmt auch mal Momente, wo das anders war. Könnte ich mich jetzt aber nicht dran erinnern. Ja, ich glaube, das war es jetzt tatsächlich auch mit den Fragen, die so aufkamen, die ich jetzt noch rausgesucht habe, die ich noch nicht selbst im Flow eben beantwortet habe. Ein jeder Podcast muss dann mal ein Ende haben und vielleicht werde ich auch noch das ein oder andere auf meinem Instagram-Account dazu sagen. Ich würde mich an dieser Stelle dann von euch verabschieden und wie immer euch gerne daran erinnern, dass ihr meinem Podcast eine Bewertung da lasst. Wenn es jetzt keine 5 Sterne sind, bewertet den Podcast gerne so natürlich, wie er euch gefällt. Aber ich freue mich über jede positive Bewertung, über jede Nachricht und ja, auch, dass ihr überhaupt eingeschaltet habt, das freut mich riesig. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, eine schöne Zeit und hoffe, euch geht's allen gut und dass wir uns nächste Woche wieder hören. Tschüss!